Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit einem erfüllenden und modernen Lifestyle beschäftigt. Wir fragen nach, was purer Genuss ist. Wie wir Stil und Luxus nicht nur in unseren Kleiderschrank, sondern auch in unseren Alltag ziehen. Und dabei ein ganzheitliches Wohlbefinden kultivieren. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Stilgenuss-Hörer und hallo liebe Stilgenuss-Hörerin und ganz herzlich willkommen zu unserer letzten Folge, nicht des Podcasts, sondern unsere letzte Folge der Spezialreihe unserer USA-Reise. Wenn du dich daran erinnerst, das letzte Mal waren wir ja noch in Utah im Zion National Park und hatten schon verraten, dass wir uns jetzt auf den Weg machen nach Nevada, nach Las Vegas. Und da waren wir ja beide sehr, sehr gespannt. Ich ein bisschen skeptisch. Wir werden dir heute verraten, ob meine Skepsis sich bewahrheitet hat oder ob wir jetzt komplette Las Vegas-Fans sind. Genau, bevor wir aber in Las Vegas angekommen sind, sind wir vom Zion National Park über Valley of Fire gefahren nach Las Vegas. Und das ist etwas, ich glaube, Michael, das können wir beide nur wärmstens empfehlen, oder?
Ja, definitiv. Valley of Fire, sehr interessant, nicht so groß.
Ja.
Lässt sich gut mitnehmen, wenn man es zwischendrin packt, auf dem Weg nach Las Vegas zum Beispiel. Und hat mir persönlich ziemlich gut gefallen. Insbesondere, weil man da dort auch schöne Aufnahmen mit dem Auto machen kann.
Ja, genau. Also jeder, der irgendwie ein cooles Auto hat, das muss natürlich jetzt kein Mustang, Shelby, Cabrio sein. Mit jedem anderen Auto, glaube ich, das auch vielleicht mal ein bisschen schneller fahren kann oder so, macht das definitiv Spaß, da durchzufahren. Und es ist sehr, sehr heiß. Ich meine, Nevada, Valley of Fire, Death Valley ist ja auch dort mehr oder weniger ums Eck, könnte man sagen. Es ist schon sehr, sehr heiß und man muss auch aufpassen, tatsächlich, wenn man rausgeht und irgendwelche Fotoaufnahmen machen möchte und meint, man stellt sich jetzt auf irgendeinen Felsen. Hier die Klapperschlangen sind auch da sehr aktiv, also man sollte aufpassen. Ich wollte mich ja auf einen Felsen stellen, damit du ein Foto von mir machst.
Ja.
Und dachte mir dann noch so am Boden, hab so ein paar Spuren gesehen und dachte erst, ach, da sind schon andere Menschen entlang gegangen. Und dann habe ich gesehen, oh nein, das sind eher Schlangenspuren und bin dann sofort wieder zurückgegangen und gedacht, okay, das Foto ist es mir dann doch nicht wert, eventuell gebissen zu werden oder, ja. Yeah.
Was im Valley of Fire beeindruckend war, aus meiner Sicht, ist das Gestein gewesen, dieses Rot, wirklich dem Namen entsprechend, Fire, Feuerrot, aber echt toll. Was auch interessant war, ist, wo wir einmal ausgestiegen sind, auf dem Stein zum Beispiel oder dann auf der anderen Seite, wo wir dann tatsächlich die Fotos gemacht haben, habe ich mal geguckt, wie ist denn die Beschaffenheit dieses Gesteins?
Mhm.
Und das Interessante war, dass das total, also wirklich extrem trocken, porös wie Kreide gewesen ist. Wir haben ja dann auch auf der Straße mal einmal kurz probiert zum Schreiben, das geht einwandfrei. Das war echt ein bisschen schräg sogar. Das haben wir aber in anderen Nationalparks auch gesehen, besonders in der Wüstengegend, wie trocken das Gestein ist.
Mhm.
Und da habe ich mir ein paar Mal schon gedacht, wie lang hält es dann noch, bis das zusammenbricht?
Ja.
Weil es so trocken und porös war.
Ja, wir hatten ja während unserer Nationalparks-Besuche haben wir uns ja immer so einen Guide geholt. Das hat mir das letzte Mal schon erzählt, von Action Guide ist das. Hier, unbezahlte Werbung. Und der Erzähler dort hat auch immer wieder gesagt, dass diese Nationalparks sich weiterhin formen, also gerade die Gesteine, weil die eben durchs Wasser und durch Wind etc. Weiterhin geformt werden. Also in ein paar Jahren, wobei ich gehe jetzt mal hier von Jahrzehnten aus, könnte das auch komplett wieder anders aussehen oder Jahrhunderte. Genau, also dass die sich wirklich immer bewegen, gerade weil die Steine so weich sind.
Ja, es wäscht sich aus quasi teils, wenn es regnet.
Ja, bei dem Bryce Canyon hat er erzählt, dass der ja noch tiefer werden wird, weil eben das sich immer nach und nach auswäscht. Okay, Las Vegas. Lass uns über Las Vegas sprechen.
Oh ja, Las Vegas.
Las Vegas war, als wir reingefahren sind, erstmal, um nochmal das jetzt dir das in Erinnerung zu bringen, lieber Stilgenusshörerin, liebe Stilgenusshörerin, wir sind wirklich von diesen ganzen National Parks sind wir nach Las Vegas gekommen. Und für mich war das erstmal eine komplette Überforderung.
Für mich genauso. Das war heftig. Mhm. Das war ein richtiger Schock. Mhm. Aus dieser friedlichen Natur in diese dermaßen verrückte Stadt reinzufahren und dann dieser Overload
an Lichter, an Menschen, an Geräusche,
Information von allen Seiten über Lautsprecher, Videowände, brutal. Also das war, der Start schon, das Einfahren war ein bisschen heftig und das hat sich ja dann, sag ich jetzt mal, kann man schon ein bisschen vorwegnehmen, durchgezogen.
Ja. Wir sind leider nicht so reingefahren, wie man es sich vielleicht vorstellt und man als erstes mal dieses Las Vegas-Schild sieht, sondern wir sind irgendwie von der anderen Seite rein und hatten dann wieder einmal die Straße gesäumt mit lauter Obdachlose. Das war quasi unser erster Las Vegas
Blick, ja. Wir sind über Norden reingefahren, über das Industriegebiet.
Ja, genau.
Von hinten.
Und dann sind wir zu unserem Hotel. Alleine das Hotel zu finden, beziehungsweise das Hotel zu finden, war nicht so schwierig, aber dann die Parkmöglichkeit dort zu finden, war schon schwierig. Wir hatten eine Besonderheit bei Las Vegas. Wir hatten zwei Hotels. Wir haben eine Nacht im De Venetian übernachtet und dann zwei Nächte nochmal im Park MGM. Das hatte einen Grund mit Buchen, weil wir da nochmal eine Nacht verlängert haben und dann irgendwie keinen Platz mehr in dem einen Zimmer hatten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gestartet mit De Venetian. Ist ja eins der bekanntesten, sag ich mal, in Las Vegas, neben dem Bellagio und dem Mirage und so weiter.
Paris und wie sie alle heißen.
Genau. Und so ein Hotel habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, beziehungsweise allein der Check-in-Prozess habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Wenn man reingeht und erstmal sich vorkommt, als wenn man am Flughafen wäre, weil man eine ewig lange Schlange zum Check-in hat. Also wirklich, ich bin mir vorgekommen, ich bin am Flughafen, ich muss durch die Security. Eine lange, lange Schlange, um nur erstmal den Check-in zu machen.
Ja, Tipp. 3 Uhr ist Check-in-Zeit, so in ziemlich jedem Hotel. Und man sollte warten. Man sollte später einchecken. Weil sonst hängt man in dieser Schlange und der Urlaub oder der Las Vegas-Besuch startet erstmal mit 30 Minuten Schlange, dass man überhaupt einchecken kann. Yeah. Oder Self-Check-in, vorher übers Internet dementsprechend eintragen.
Die App gibt es anscheinend irgendwie so eine App, die man sich runterladen
kann. Dann kann man das umgehen und hat dann wesentlich geschmeidigeren Start.
Ja. Ja. Definitiv. Alleine in dem Hotel, warum auch, wir sagen, wir waren so erstmal überfordert, du kommst rein und natürlich hast du als erstes mal die ganzen Spielautomaten und dann musst du dich durch die Spielautomaten, ich meine, es waren sehr, sehr clever, aber da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, musst du dich erstmal durch diese Spielautomaten zum Check-in begeben. Nur durch die lauter Spielautomaten und die ganzen Lichter siehst du auch erstmal nicht genau, wo das Check-in ist. Alle Hotels, so sind alle Hotels dort aufgebaut, haben natürlich oben Schilder. Aber selbst da kommst du nicht wirklich immer klar, wo du eigentlich hin willst. Deswegen auch wieder, es ist fast wie am Flughafen. Also du musst dich an diesen Schildern entlang hangeln, um zum Pool zu kommen, zum Ausgang zu kommen, wenn du shoppen gehen willst, dass du die richtige Straße nimmst und so weiter und so fort. Ist echt ein bisschen tricky. Auf jeden Fall, wir hatten unser Check-in gemacht, sind dann in unser Zimmer rein. Das Zimmer war sehr schön. Das war schon
sehr groß.
Ich glaube, knapp um die 60 Quadratmeter.
Ja, ja. War schon beeindruckend.
Ja.
War so eine kleine Luxus-Suite.
Könnte man sagen,
ja. Ja, genau. Im Vergleich zu anderen. Ja, war es definitiv. Auch etwas überfordernd gewesen, also für mich persönlich am Anfang. Fun Fact zwischendrin, wo man in Las Vegas aufpassen muss im Zimmer, ist die Minibar.
Ja, genau. Das ist genau das ist wirklich für jeden, weil ich glaube, das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt, außer in Las Vegas, Minibar. Also die Minibar schon, aber was man da aufpassen muss.
Erstens einmal ist die natürlich extrem gut bestückt. Mhm. Gar keine Frage. Also was in dem Kühlschrank alles drin war, was die da reingepackt haben, das habe ich so auch noch nie gesehen. Man muss nur aufpassen, durch das, dass automatische, also Sensoren im Kühlschrank sind und alles, was man da drin anfasst, leicht rauszieht, wenn man auch nur anschauen will, wird sofort auf die Zimmerrechnung gebucht. Und unsere witzige Geschichte ist, wir haben einiges an Wasser dabei gehabt, weil du dort bei der Hitze brauchst Haufen Wasser. Alles raus, unser Wasser rein und der Kühlschrank hat komplett alles, was wir rausgenommen haben, den teuersten Champagner und so weiter und so fort, erstmal sauber auf die Zimmerrechnung drauf. Wir hätten das gar nicht mitgekriegt, wenn wir uns nicht dort mit einem befreundeten Paar getroffen hätten, zwei Amerikaner, die uns das dann erzählt haben, wie das da abläuft. Und dann erstmal Schockmoment, runter zum Desk, kurz abgeklärt. Und es ist ja nicht immer so, dass die so kulant sind und das dann nicht abrechnen. Also da muss man wirklich aufpassen. Ja, in unserem Fall hat es funktioniert. Ist zwar abgerechnet worden, aber dann auch wieder zurückgebucht. Also da können ganz schnell mal $300-$400 auf der Rechnung stehen.
Ja.
Und man weiß gar nicht, warum, erst im ersten Moment.
Also bei uns waren es ja irgendwie $280, gell? Ja. Was abgebucht worden ist. Ja, ja, weil ich dachte eben, ja, ich pack mal unser Wasser rein, damit es schön kühl ist und sag noch, ach ja, hier, schau, der Champagner und dann die Grey Goose Wodkaflasche und so weiter, alles rausgezogen.
Ja. Ja. Und die $15 Pringles.
Ja, genau. Und dann, ja. Also da muss man wirklich aufpassen, da am besten überhaupt nichts anfassen. Und sie haben uns dann auch gesagt, ja, also wenn die Minibar ist nicht für den privaten Gebrauch gedacht, wenn, dann muss man eine extra Gebühr bezahlen oder so und dann bringt man uns so einen kleinen Kühlschrank, dass man das noch da benutzen kann, ja. Ja, und danach sind wir raus und haben uns da mal mitten ins Geschehen reingeschmissen. Und auch hier wieder, also der erste Abend war für uns, glaube ich, einfach zu viel alles. Ich war auch ein bisschen, also das war für mich am ersten Abend noch nicht so klar. Das ist mir dann danach, umso mehr wir uns da in Las Vegas bewegt haben, ist mir das immer bewusster geworden. Las Vegas ist eine reiche Stadt. Also man sieht das schon, es sind alles total moderne Gebäude, die Straßen sind alle perfekt gepflegt und sowas. Ist auch eigentlich immer sauber, also überhaupt nicht dreckig oder so. Also es ist dort Geld, das merkt man komplett. Aber, und jetzt kommt das große, große Aber, die Menschen, die dort sind, sind eigentlich alle arm. Und zwar sind es jetzt die Besucher oder sind es die Leute, die dort arbeiten? Das merkt man komplett. Die Besucher, das sind alles ganz normale Menschen. Sogar, ich würde fast behaupten, untere Mittelschicht, wenn man es so teilweise sagen möchte. Also man merkt es den Menschen eigentlich an, dass sie nicht wirklich viel Geld zur Verfügung haben. Und es hier, also das Geld, was sie haben, einfach
Verzocken.
Ja, genau. Natürlich, man hat auch die sich's leisten können, mal Geld zu verzocken. Insofern sich das jemand generell leisten sollte, Geld zu verzocken. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die meisten haben es eigentlich nicht zur Verfügung. Und man hat so das Gefühl, die sammeln ein Jahr lang das Geld, um dort dann 3-4 Tage zu sein, die Sau rauszulassen, um es mal so zu sagen, und dann wieder broken nach Hause zu fahren.
Ja, definitiv. Wir haben einige Beispiele live erlebt. Hm. War wirklich erschreckend. Hm. Ein paar im Aufzug, die mit uns raufgefahren sind, die waren so zerstört. Keine Ahnung, was die verloren haben, aber es hat ausgeschaut, wie wenn die Haus und Hof verzockt hätten. Hm. So durch waren die beiden. Also da tun sie wirklich extreme Bilder auf. Mhm. Wir beide, kann man ja vorweg sagen, wir beide sind keine Spieler. Mhm. Das ist gar nichts für uns. Es war interessant zu sehen, aber extrem erschreckend. Ja. Also ich bin immer noch, wenn ich an Las Vegas denke, ja, es waren ein paar tolle Dinge dabei, aber es ist heftig, was da dort abläuft. Weil im Grunde, und das haben uns unsere Bekannten auch erzählt, geht es da dort um drei Sachen. Das ist Spielen, Alkohol, Drogen, Alkohol-Drogen und Sex, Prostituierte, Sex.
Ja.
Das sind die drei Hauptdinge. Ich meine, so ist Las Vegas entstanden. damals aufgrund der Minenarbeiter. Die wollten genau diese drei Dinge haben. Und das ist immer nur so. Meiner Meinung nach. Also um was anderes geht es da nicht.
Nee, du merkst doch also in der Stadt, wie dir das Geld aus den Taschen gezogen wird, bewusst. Und natürlich, mir ist klar, die ganze Stadt baut darauf auf, aber es ist, also es ist so krass irgendwie. Wie schon gesagt, die Hotels sind ja riesenhaft. Und dann hast du immer dein Spielcasino da, dann hast du auch so Einkaufsmöglichkeiten. Ich wollte mir einmal ganz kurz ein Sandwich kaufen, weil wir einen Termin hatten und ja, ich Hunger hatte und nicht die Möglichkeit hatte, dann noch irgendwie was zu essen. Also wollte ich da ganz kurz ein Sandwich und bin eben in so einen kleinen Supermarkt, aber so ein ganz, ganz kleiner Supermarkt. Und da waren nirgendwo Preise dran. Also beim Wasser standen keine Preise, also allgemein bei den Getränken, bei den Süßigkeiten, bei Sandwich und so weiter waren keine Preise. Und du solltest einfach dir deine Sachen nehmen, zur Kasse gehen und dann einfach das zahlen, was
auf der Kasse steht.
Was dann auf der Kasse steht. Und ich bin dann zu der Verkäuferin hin und habe gesagt, wo sind denn die Preise? Und dann meinte sie so ein bisschen schnippisch, ja, wir haben hier keine Preise. Und dann habe ich gesagt, ja gut, was kosten bitte schön dieses Sandwich und dieses Wasser und so. Und dann hätte ich für ein Sandwich irgendwie $15 zahlen müssen. Dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank. Ich werde noch woanders auch mal was finden. Ja, das ist halt... So wird dir das Geld aus den Taschen gezogen. Und das bei vielerlei.
Bei allem. Es ist egal, was es ist. Das sollte man einfach wissen. Wenn man damit fein ist, ist okay. Aber man sollte es vorher einfach wissen. Wenn man es nicht weiß und da dort mit allem konfrontiert wird, macht es den Trip auch schneemadig. Genau, wir haben teils damit gerechnet, dass es dann so hart war, dass man wirklich für alles, also es gibt ja fast gar nichts, wo man nicht den Geldbeutel aufmachen muss, sei es dann die Trinkgelder für alle möglichen Geschichten. Und wenn man keins gibt, wird man dorten, das war das erste Mal, so richtig. Wenn man irgendwo kein Trinkgeld gibt, weil dir jemand 2 Zentimeter die Tasche getragen hat und man gibt nichts, da wirst du aber weggeblamed. Aber frag nicht wie.
Es wird dir ziemlich klar ins Gesicht gesagt, was man davon hält, dass du kein Trinkgeld.
Also hartes Fell braucht man da dort definitiv.
Es ist auch, ich finde, es ist schon so ein Stadt des Sündenpools, wenn man das so sagen kann. Auch die Menschen vergessen da so ein bisschen ihre Manieren vielleicht oder ihren Anstand. Also ich kann das jetzt besonders auch nochmal, was Kleidung und so angeht. In Venedig war es ganz oft so, also dass die Leute wirklich überall, egal wo, also jetzt nicht nur im Poolbereich, sondern ob es jetzt im Casino war, ob es beim Einkaufen war, egal wo, beim Check-in, in Bikinis beziehungsweise mehr oder weniger nicht vorhanden Bikinis rumgelaufen sind mit irgendwelchen Netzoberteilen darüber, du aber eigentlich alles gesehen hast. Ich meine, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Mann oder vielleicht auch für die eine oder andere Frau ganz spannend sein, aber du brauchst es nicht ununterbrochen. Oder dass sie mit dem Schlafanzug und mit den riesen roten Plüschtierpuschen rausgehen, um sich irgendwas zu holen. Ja, auch ein Bild, was mich bei mir auch so ein bisschen eingebrannt hat, waren mehrere Männer, die am Strip entlang gelaufen sind und Hawaii-Hemd in der Hand angezogen hatten. Da sage ich jetzt nochmal gar nichts dagegen. Aber dann mit einer Zigarre und einen Whisky in einen Plastikbecher durch den Strip durchgegangen sind, wo ich mir gedacht habe, so, das macht doch keinen Spaß. Also eine Zigarre ist doch etwas, was man genießt in Ruhe, genauso wie den Whisky. Das war bestimmt kein teurer Whisky, aber trotzdem, egal welcher Whisky, man genießt. Das ist doch eigentlich eine Kombi, die man genießt. Und dann rennt man da mit dem Plastikbecher und der Zigarre im Mund durch diese Menschenmassen, um sich einfach nur toll zu fühlen.
Ja, ich meine, viele, viele Amerikaner, die fahren da, oder nicht nur Amerikaner, ich glaube, die fahren da wirklich hin aus dem Grund. Oft ohne Begleitung, 3 Tage Vollgas. Und man kann da dort einwandfrei alle Manieren und alles, was man normalerweise an den Tag legt, komplett über den Haufen schmeißen, weil ich weiß nicht, was man machen müsste, damit man dort auffällt, damit Leute auf einen schauen. Weil man sagt, oh, wie benimmt sich der denn? Also ich wüsste nicht, was man da machen muss. Weil da braucht es viel. Ja. Ich meine, was schon lustig ist, ist, wenn man Lust auf Menschenkino hat. Also ja. Man kann sich da am Strip hinsetzen, wenn man einen Platz findet, mit einem Getränk und kann da Stunden sitzen und Menschen anschauen. Mhm. Weil man sieht alles. Mhm. Alle Varianten. Lustig, traurig, schräg, komplett schräg. Mhm. Völlig übertrieben. Ja. Alles.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch ein, zwei Facts nochmal zu den Casinos, was wir auch sehr spannend fanden. Die Casinos sind ja so aufgebaut, also wenn du da einmal drin bist, du findest nicht so schnell den Ausgang. Du hast nie Tageslicht, also Tageslicht im Sinne von Fenstern. Das heißt, du verlierst komplett das Zeitgefühl. Das Licht ist so eingestellt, dass du eigentlich immer das Gefühl hast, dass es hell wäre, beziehungsweise oftmals so eine angenehme Abendstimmung, aber nicht zu sehr abends.
Ja, so 7, 8 Uhr.
So 7, 8 Uhr,
genau. Stimmung war da.
Genau. Also so haben die das Licht eingestellt. Oftmals ist sogar der Himmel, also die Decke ist wie ein Himmel bemalt mit entsprechend Lichtfunktion, dass du das Gefühl hast, du wärst draußen. Und dann pumpen die ja immer wieder Sauerstoff rein in diesen Raum, dass du die ganze Zeit wach bleibst. Also wir haben einen Abend eben mit unserem befreundeten Paar bis 3 Uhr nachts sind wir in der Casino-Halle gesessen, beziehungsweise in der Bar. Und wir sind nicht müde gewesen. Also wir hätten noch ewig weitermachen können. Wir haben nur einfach gesagt, oh, jetzt ist es 3, jetzt sollten wir mal ins Bett gehen. Weil so viel Sauerstoff da reingepumpt wird, dass man einfach nicht müde wird.
Ja. Und sollte man müde werden und möchte nicht ins Bett, dann geht man einfach zu einer Oxygen-Station.
Ja.
Und gibt sie einen extra Shot.
Genau.
Und dann ist man wieder fit.
Das ist richtig, ja. Genau, also Las Vegas, jetzt, es hat sich gerade so ein bisschen, ich glaube, sehr, sehr negativ angehört. Ich könnte mir vorstellen, also wahrscheinlich einmal in seinem Leben sollte man es gesehen haben. Wenn man es aber nicht gesehen hat, ist es auch nicht weiter dramatisch. Was wir aber dort gemacht haben, was richtig, richtig schön ist, war ein Hubschrauber-Rundflug. Das ist etwas, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Wir hatten den Hubschrauber-Rundflug von Las Vegas zum Grand Canyon, weil den Grand Canyon hatten wir nämlich so nicht besucht. Wir haben gesagt, wir machen das dann mit Las Vegas zusammen und das Ganze dann noch bei Sonnenuntergang. Und das war atemberaubend. Also ich bin teilweise jetzt noch sprachlos, weil es unfassbar schön ist. Das ist etwas, und ich glaube, egal wo, wenn man mal die Chance hat, so einen Hubschrauberflug zu machen, sollte man das machen. Das ist unfassbar schön.
Ja, da muss ich dazu stimmen. Ich war auch total geflasht. Ich bin schon mit einigen verschiedenen Flugzeugen mitgeflogen, aber der Flug, das war Wahnsinn. Das war so angenehm. Ich bin so runtergefahren und habe das so genossen. Ich habe keine Ahnung, wann in meinem Leben was anderes so genossen habe wie diesen Flug. Mit den Ausblicken, die Musik, die über die Kopfhörer eingespielt worden ist, das war schon total cool gemacht.
Ja, die
das
haben
war sehr gut.
Genau, weil du bekommst automatisch so Kopfhörer und die hatten dann eine geniale Playlist, ja, sich im Vorfeld überlegt. Und unser Pilot hat nur ab und zu so ein paar Informationen gesagt, ja, hier ist jetzt dieser Berg und jener Berg oder der Hoover Damm und so weiter. Das hat er dann ganz kurz nur reingesprochen, aber ansonsten haben die uns mit dieser Musik fliegen lassen. Und das war so schön, weil auch gerade, wo man dann über den Grand Canyon geflogen ist, man den das erste Mal gesehen hat, kam dann natürlich so eine ganz dramatische, ich glaube, es war auch irgendeine Filmmusik, so eine dramatische Musik, die sich so nach und nach aufgebaut hat. Und du, ja, fliegst dann über den Canyon. Sehr, sehr schön. Wir sind dann im Canyon gelandet. Dann gab es auch so ein kleines Champagner-Picknick. Ding, ja. Und man konnte da noch so ein bisschen rumlaufen und dann eben wieder zurück und dann fing an, dass die Sonne eben untergeht und es war mega schön. Und dann auch nochmal über den Strip natürlich.
Ja.
Sieht man dann Las Vegas nochmal von einer ganz anderen Perspektive, wo man dann auch wieder sagt, oh, wie schön eigentlich.
Richtig, ja. Wieder eher positiv mit den Lichtern. Man fliegt über Old Las Vegas, da sprechen wir auch nochmal gleich drüber, über den Strip. Und dann biegt man wieder Richtung dem kleinen Flughafen. Das war schon super. Und von oben, Also ich glaube, Las Vegas, zwei Blicke sind extrem gut. Das ist einmal von oben und einmal über den Rückspiegel.
Ja, das hat auch eine Dame von einem Supermarkt gesagt, die schon lange nicht mehr in Las Vegas wohnt, mit der wir uns mal unterhalten hatten. Sie hat gesagt, ja, Las Vegas sieht am besten aus im Rückspiegel, das stimmt. Old Las Vegas.
Mhm. Old Las Vegas, für mich persönlich, das fand ich total toll. Wirklich die alten Casinos, ja, das Dach darüber auch, wie, was da ist, das ist so ein ewig langer, auch so eine Art Strip, überdacht, Videoleinwand, die alten Casinos, die alten Geschäfte teils, auch Menschen,
auch verrückte Menschen.
Verrückte Menschen, aber anders. Relaxed, ruhiger. Relaxed, ruhig. Es ist auch der Vorteil, dass wenn man spielen will, wenn man in die Casinos geht, in Old Las Vegas, sind die Einsätze geringer und man kann ein bisschen länger spielen, wenn man möchte. In den großen Casinos ist es ja dann schon so, dass teilweise die Einsätze recht hoch sind und man relativ schnell viel verzockt und dann ja, in 2 Stunden ist es rum. Je nachdem, was man sich für Budget gesetzt hat, ist in Old Las Vegas auch ein bisschen angenehmer. Nette Restaurants, gute mexikanische Restaurants, gute Cocktails, Preise etwas, waren ein bisschen niedriger, finde ich. Bisschen. Generell. Das war ziemlich gut.
Ja. Und für alle, die sich jetzt fragen, ob wir zwei dennoch gespielt haben. Also, wir haben tatsächlich einmal gespielt, aber das war gar nicht gewollt, könnte man sagen. Eben unser befreundetes Paar, die wollten dann zum Schluss noch einmal spielen und haben einen 100-Dollar-Schein in einen der Automaten geschoben und wir durften dann auch mal kurz auf die Knöpfchen drücken, wobei mir das echt widerstrebt hat. Und die Sache ist die, also da hat man es jetzt dann auch noch mal gesehen, das ging a ratzfatz, dass diese 100 Dollar weg sind. Also ich glaube, innerhalb von einer Viertelstunde waren die weg. Das Witzige ist, du spielst und du gewinnst dann auch immer wieder, aber die Gewinne reichen nie aus, damit es eigentlich wächst. Das heißt, du spielst und bist dann auf einmal bei 90 Dollar, dann gewinnst du 2 Dollar, bist aber dann schon beim nächsten Spiel wieder bei 86 Dollar. Also rutscht immer mehr runter. Und die Automaten, das ist das Fiese an der Geschichte, die Automaten machen einen Terz und machen Musik und tun, als wenn du jedes Mal
Unmengen an Geld gewonnen hättest.
Ja, genau. Also machen ein riesen Brimborium darum und eigentlich verlierst du gerade immer nur mehr.
Ja, die Einsätze sind immer höher als der Gewinn und so geht langsam der Betrag runter. Und ja, viele also, neben uns schieben immer wieder nach.
Ja,
immer
das hast du gesehen.
Und immer wieder.
Genau, also diese kleine Erfahrung hat mir vollkommen gereicht. Jetzt gehen wir weiter, weil nach Las Vegas sind wir ja in den Sequoia National Park gefahren. Sequoias sind diese riesen Bäume. Also die, oh Gott, ich weiß gar nicht, was für einen Umfang die haben. Aber wir haben versucht, mal einen zu umarmen. Man hätte sich wahrscheinlich zu fünft nebeneinander stellen müssen, um den zu umarmen. Also riesengigantische Bäume. Es steht tatsächlich dort im Sequoia National Park auch der größte Baum der Welt. Den haben wir ja auch gesehen. Ist wirklich sehr eindrucksvoll. Und diesen Nationalpark kann ich nur jedem ans Herz legen. Auch ist tatsächlich einer meiner Top-Favoriten von den Nationalparks, die wir besucht haben. Und es war eine Wohltat nach Las Vegas. Das war für mich mein Gefühl.
Ja, absolut magisch. Teils, wenn man an die Bäume geht, wenn man die Bäume berührt, war für mich das Gleiche. Also wirklich, erst mal wieder schön aufgebaut, ich meine, Nationalpark allgemein. Mhm. Besonders die letzten jetzt, die nicht so direkt, nicht so wüstenhaft sind, die sind alle ja absolut toll. Absolut toll. Infrastrukturell, vom Aufbau her, von der Pflege her, absolut super. Aber die Sequoias, die gigantischen Bäume, wenn man da durchfahrt, wenn man durchgeht, teils, wenn man die Trails macht, da ist man in einer anderen Welt. Da ist man wirklich in einer anderen Welt und da möchte man eigentlich nimmer weg.
Das ist also, ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn man die berührt, also auch hier wieder, jetzt wird es wieder ein bisschen spirituell, Aber ich glaube, wenn man sich mal so darauf einlässt, dann auch der nicht spirituelle Mensch wird das sofort spüren. Also wenn man die berührt und einfach mal kurz still ist, da merkt man so eine ganz gewisse Energie, die von diesem Baum ausstrahlt. Das ist sowas sehr Erdendes, aber ja, oder auch was sehr Beruhigendes, und man spürt dieses Alter der Bäume. Ich kann es gar nicht sagen. Das ist so eine Ruhe wie von einem alten Menschen, der so viel erlebt hat, der so viel Wissen hat und der das einfach nur ausstrahlt. Ist faszinierend.
Ja, jetzt kommt dann nur dazu, dass die äußere Rinde sehr weich ist. Mhm. Teils meint man sogar, das ist eine Art Fell. Mhm. Also man denkt wirklich, dass man ein Lebewesen umarmt. Ein Tier aufgrund von dem fellartigen Außenhülle. Und ja, bei mir war es genauso. Also ich habe den richtig umarmt mit der Brust am Baum.
Oh ja, mit dem Herzen am Baum.
Und
ganz krass.
Das war relativ heftig.
Ja. Alles nur im positiven Sinne,
ja,
natürlich.
Ja, absolut positiv.
Wir hatten da natürlich auch noch eine richtig schöne Unterkunft. Dazu wird es auch irgendwie noch ein Reel geben auf Instagram. Also wenn du das noch sehen möchtest, folge uns. Wie beschreibt man das am besten? Es sind wie so Art Zelte, aber es sind eigentlich keine Zelte. Es hat eine Muschelform. Jedes Gebäude hat eine Art Muschelform.
Schneckenhaus.
Schneckenhaus, ja, genau.
Es ist ein Schneckenhaus eigentlich.
Aber von der Außenschicht, man hat das Gefühl, es ist wie ein Zelt ist.
Ja.
Genau, aber es ist in der Schneckenform. Und du gehst rein, hast am Anfang deinen Eingang, dann kommt erstmal Küche mit kleiner Sitzgelegenheit oder kleiner, relativ großen Sitzgelegenheit. Dann kommt es als nächstes, kommt dann die Garderobe, also für Kleidung. Und dann
geht es um die Kurve, dann kommt Schlafzimmer.
Und dann gehst du nochmal um die Kurve, dann kommt Duschkabine. Und nochmal um die Kurve, und dann ist dann die Toilette. Also genial gemacht, das Ganze. Und es waren drei so Muscheln auf diesem Gelände. Du hast deinen eigenen
Hotpot,
sagt man Hotpot dazu, ja. Also so ein Whirlpool, den du auf warm und kalt stellen kannst. Du hast deine eigene Grillmöglichkeit. Dann gibt es aber auch nochmal für alle eine riesengroße Außenküche. Und sowas liebe ich ja in meiner Außenküche. Also wirklich riesengroß überdacht. Du hast nochmal eine superschöne Feuerstelle, wo du dich abends hinsetzen kannst. Und ach Gott, es war traumhaft. Wir waren leider nur 2 Nächte. Ich hatte eigentlich vor, es auf 3 Nächte zu erhöhen, hatte mich aber dann eben für Las Vegas eine Nacht mehr entschieden. Ja, mal. Das nächste Mal. Und das war auch nochmal mega zum Runterkommen. Also wenn man sich dann abends in diesen Whirlpool setzt und man dann die Sterne oben sieht und vielleicht noch sich ein Gläschen Sekt einschenkt und dann einfach nur den Zirpen beim Zirpen zuhören. Und ja, wunderschön. Genau. Und dann ging es auch weiter zu unserer letzten Station, wo wir jetzt gerade sind. Und das ist der Yosemite National Park.
Auch einer der größten.
Ja, ja. Und der älteste.
Und der älteste
National Park in Amerika.
Ist auch, wenn man mal kurz über den Park spricht, jetzt der meist organisierteste. Mhm. In Form von Lodges, Campingplätzen, Hotels, ist sogar eine Tankstelle drin.
Es ist aber auch Shops. Einer der meistbesuchtesten.
Ja,
das
haben wir gemerkt.
Auch sagen, ja. Du musst nämlich vorab, musst du dir ein Ticket lösen quasi, oder du musst eine Reservierung machen, damit du überhaupt in den Park reinkommen kannst. Und das läuft so ab, wie wenn du dir ein Ticket für ein Konzert holst. Du musst um 8 Uhr, wird's geöffnet, 2-3 Wochen vorher. Um 8 Uhr wird es geöffnet, online, und dann musst du ratzfatz versuchen, da dir so ein Ticket zu bekommen oder so eine Reservierung. Und es läuft, also als wir uns eingeloggt haben, das war ja in Amerika noch, ich weiß gar nicht mal, wo wir waren, egal, haben wir da versucht, eben diese Reservierung zu bekommen, und am Anfang waren es irgendwie so 1400 Plätze und dann ging das tak, 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 tak runter. Wir haben es erst so um 20 nach 8 dann geschafft, wirklich ein Ticket oder eine Reservierung zu bekommen, weil es die ganze Zeit immer gesagt ist, überlastet. Und am Ende waren irgendwie nur noch so 100.
150 oder, so. Oder 140 waren es.
Ja, übrig. Genau. Und dann bekommst du so eine Reservierung für 3 Tage.
ist dann nur $2.
Ja.
Kostet nicht viel, aber das Thema ist, dass man die Reservierung überhaupt kriegt.
Genau, aber du brauchst schon, also du zahlst schon auch für den Eintritt, ja, auch ja, für den Park. Wir hatten ja den Beautiful America Pass für $80, der dann das ganze Jahr über gilt für so gut wie alle Nationalparks in Amerika. Das ist auch eine Empfehlung, weil du zahlst ganz schnell für so einen Nationalpark irgendwie $30 und dann rentiert sich das, wenn man diesen Pass sich holt, auch wenn man nur 2-3 besucht eigentlich.
Genau. Und wenn man wie wir über die South Entrance reinfahrt, muss man zur Stoßzeit, und die geht glaube ich so ziemlich von 7 bis Mittag, mit einer Stunde Wartezeit rechnen mit dem Auto, bis man dann drin ist.
Ja, und das glaube ich ist aber nicht nur der South Entrance, weil es gibt insgesamt 4 Eingänge und wir waren der weniger spektakuläre Eingang, so wie ich es dann schon rausgefunden habe.
Genau.
Also man muss wirklich nochmal damit rechnen, dass man eine Stunde in der Schlange wieder mit dem Auto steht, um überhaupt reinzukommen. Wenn man aber drin ist, ist es sehr, sehr schön.
Es verläuft sich sofort.
Ja.
Und man ist wieder nicht alleine, aber so gut wie auf den Straßen. Bei den Hauptattraktionen, natürlich sammeln sie da die Menschen wieder, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Es war in Ordnung.
Wir haben nie ein Problem gehabt, einen Parkplatz zu finden, auch wenn man dann eben dann die kleinen Trails macht oder so. Es ist ganz easy. Also natürlich, man begegnet Menschen, aber es ist jetzt nicht Menschenmassen. Das ist sehr angenehm. Also Yosemite kann ich auch nur empfehlen. Ist jetzt nicht einer meiner Top-Favoriten, wobei er schon gigantisch ist. Also er ist schon sehr, sehr, bis jetzt nörgeln auf hohem Niveau oder kritisieren auf hohem Niveau. Du kannst halt sehr viel in dem Park auch sonst noch machen. Du kannst dir ein Boot ausleihen oder ein Kajak und durch den River da entlang fahren und so weiter.
Wo man sehr schöne Ausblicke dann hat.
Ja.
Ich meine, ausblicktechnisch, Panoramas, Szenen, die sie im Park aufbauen, ist ja schon besonders.
Mhm.
Es gibt einen Bereich mit den Sequoia Trees, relativ am Anfang, am Eingang, im südlichen Teil. Falls man den Sequoia nicht gesehen hat, Nationalpark, kann man sich die Bäume auch dort anschauen. Ja, aber wie du gerade gesagt hast, ich glaube, einer der großen Vorteile in dem Park ist, du könntest da wahrscheinlich definitiv mehrere Tage dich drin aufhalten und alle möglichen Dinge machen.
Mhm.
Vom Klettern, Wandern, Bootfahren, Kajak.
Einfach nur relaxen.
Schwimmen gehen, campen, alles.
Ja. Ja, und tatsächlich ist das dann jetzt auch das Ende unserer Reise. Wir sind beide ein bisschen traurig, wir könnten eigentlich noch ein bisschen dranhängen. Aber andererseits, ich freue mich auch schon ein bisschen wieder auf zu Hause, muss ich sagen. Michael nicht ganz so.
Eigentlich nicht.
Was waren denn für dich jetzt so deine Highlights? Wenn man nur mal so ganz kurz eine ganz kleine Zusammenfassung macht. Was waren für dich deine Highlights und so vielleicht die negativen Dinge?
Negativ minimiere jetzt mal. Ich fokussiere mich mal auf die positiven Dinge. Highlights. Definitiv die Besuche kleinerer Städte wie
Santa Barbara.
Mhm. San Diego. San Diego ist die Stadt, wenn man über Städte spricht.
Ja.
Wenn ich mich entscheiden müsste, in Kalifornien, ich möchte hier leben aus irgendeinem Grund, in welche Ecke würde ich gehen, wäre das der Bereich. Nahe Mexiko, weil dieser mexikanische Einfluss, den finde ich super. Also den finde ich absolut genial. Also San Diego war super, so wie Santa Barbara, definitiv. Dann die Natur.
Mhm.
Also in den Parks, diese Natur, die Blicke, die man hat, die Stille, der Frieden, das hat mich wirklich, wirklich, wirklich berührt.
Mhm.
Was komischerweise mir total gut gefällt, war die Wüstengegend. Alles, was so in der Wüstengegend war. Diese eine Stadt, ich habe den Namen vergessen, wo wir die eine Station gehabt haben, wo eigentlich nichts war, außer eine große Straße und entlang der Straße haben sie die Gebäude aufgebaut, Wohnhäuser, Hotels, Shops. Irgendwie hat das so einen coolen Flair gehabt, das hat mir total gut gefallen. Diese trockene Hitze.
Mhm.
Frag mich nicht, warum. Normalerweise bin ich nicht so der Hitzetyp, aber ich finde das total angenehm.
Ja, gut,
diese Art von Wärme ist total angenehm.
Ja, weil es nicht so eben kein ist eine trockene Hitze. Du schwitzt nicht.
Ja, aber es sind teilweise 40 Grad und so und ja. Permanent, aber ich finde es einfach angenehm. Mhm. Was waren nur die Highlights? Ja, Nationalparks habe ich schon gesagt. Die Straßen. Es ist so angenehm, hier Auto zu fahren, diese Breite, die hier ist, weil alles so groß ist. Mhm. Es ist befreiend, Freiheitsgefühl. Yeah. Ist permanent da. Ja. Ist permanent vorhanden.
Also es sind breite Straßen, du hast breite Parkplätze, du hast kein Problem, irgendwie einen Parkplatz zu finden.
Es ist alles so easy.
Die Menschen selber, wenn die Auto fahren, es ist keine Hektik irgendwie vorhanden, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit Italien oder ja, an andere europäische Städte auch. Mhm. Es wird so gut wie gar nicht gehupt. Ich glaube, wir haben vielleicht 2 oder 3 Mal Hupen gehabt insgesamt.
Was ja, der Verkehr ist total angenehm für den Fahrer.
Die lassen sich halt auch Zeit. Also wenn du ausparkst, dann ist es nicht, dass der Nächste schon hinter dir drängelt, sondern die geben dir einfach die Zeit.
Ja,
das ist sehr, sehr angenehm.
Die Menschen, ich muss tatsächlich sagen, ich habe diverse Vorurteile gehabt. Vielleicht Standardvorurteile, die mir gegenüber, aber das ist alles getrieben von Politik und Fernsehen und so weiter und so fort, so ziemlich über den Haufen geschmissen worden. Es ist so angenehm, mit den Leuten hier zu sprechen. Man kommt direkt ins Gespräch, es ist alles locker, sehr positiv. Dieses permanente Positive, was hier abläuft. Auch wenn es vielleicht oberflächlich ist.
Ja, da haben wir ja schon in der einen
Folge
mal drüber gesprochen.
Haben wir schon drüber gesprochen. Das ist absolut angenehm. Also da werde ich definitiv versuchen, ein paar Dinge mitzunehmen.
Ja.
Und ähnlich zu agieren, weil es einfach für einen selber und für den Gegenüber einfach toll ist. Ja.
Ja.
In deinem Fall?
Also bei mir auch. San Diego natürlich ist Top Nummer 1, was die Stadt oder Städte anging. Santa Barbara fand ich auch sehr schön. ansonsten, ja, Nationalparks hast du eh schon gesagt, beziehungsweise die Natur, dass die so beruhigend ist und man wirklich runterkommt. Meine 2 Favoriten sind Bryce Canyon und Sequoia und danach würde ich mal sagen, kommt der Yosemite, aber Sequoia und Bryce Canyon sind für mich wirklich Top Nummer 1. Ich habe eine Negativsache, die mir extrem aufgefallen ist und die auch eventuell für Deutschland ganz interessant sein könnte, und zwar diese Geschichte, dass man überall ununterbrochen den Marihuana-Geruch hat.
Oh ja, das ist ein guter Punkt.
Das ist, am Anfang findet es man irgendwie interessant oder ganz witzig, weil man es ungewohnt ist für einen im Moment noch. Deswegen sage ich, für Deutschland könnte es ganz interessant sein, da ja das jetzt so nach und nach immer mehr legalisiert wird. Aber mich hat es teilweise richtig genervt, weil du wirklich überall ununterbrochen diesen intensiven Marihuana-Geruch hast. Also ich weiß teilweise gar nicht, was die rauchen, dass es so intensiv ist. Also es ist unfassbar.
Der Punkt, schlimm, das Interessante war, dass Zigarettenrauch, wenn an einer Ecke jemand steht und eine Zigarette raucht, dann hat es einen gewissen, dann geht es über einen gewissen Bereich, wo man das riecht. Bei Marihuana und bei Joints, da waren teilweise Leute, die waren so weit weg von uns und man hat dann gesehen, wo es herkommt, aber der Geruch hält sie über eine relativ große Fläche.
Ja.
Über ein relativ großes Volumen anscheinend. Und da habe ich mir auch gedacht, wie du gerade gesagt hast, wenn das bei uns legalisiert wird, könnte das, und man kann draußen ganz normal rauchen, natürlich mit den Abständen, Schulen, den ganzen Regeln,
ja, aber
trotzdem, das ist ein Punkt, der wird, glaube ich, relativ schnell zur Diskussion führen, ein Problem werden, weil es in den unangenehmen Bereich geht, von wenn man als Nicht-Marihuana-Raucher in der Gegend unterwegs ist. Teilweise, wenn wir im Auto unterwegs waren, sogar auf dem Highway und auf einmal wieder die übelste Marihuana-Schwade. Ich glaube, wir sind teilweise ja wirklich an Anbaugebieten vorbeigefahren, wo es dann auch raus duftet, stinkt. Man muss tatsächlich sagen, ja, also ich war nicht sehr negativ eingestellt gegenüber dem Thema. Das hat sich ein bisschen geändert, weil den Gestank permanent, da kann ich drauf verzichten.
Ja, also das war für mich jetzt so ein Punkt, wo ich sage, so puh, fand ich nicht so schön. Ansonsten der Urlaub im im Gesamten werde ich nur positiv in Erinnerung behalten. Und ist tatsächlich auch, also auch das wieder, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, einmal nach Amerika, wenn man es irgendwie schafft, auch über einen längeren Zeitraum. Also so 2 Wochen finde ich echt ein bisschen kurz. Wir hatten jetzt den Luxus, eigentlich 3, 4 Wochen zu sein. Also 3 Wochen mindestens würde ich empfehlen. Genau.
Tipp Nummer von meiner Seite als Mann. Definitiv 5 Liter V8 Autos mieten. Nix drunter. Erstens ist man der Kleinstmotorisierte auf der Straße, wenn man irgendein normales Fahrzeug nimmt. Zweitens ist es total langweilig. Ich glaube, man wird ziemlich schnell nicht neidisch, aber traurig.
Ja, ich glaube, hier unterwegs entweder so ist. Etwas oder man sollte wirklich so einen großen SUV-Dings nehmen. Das Lustige ist, nochmal mit dem Auto, über das Auto haben wir jetzt jedes Mal in der Folge gesprochen. Und ich bin jetzt gar nicht so der Autofanatiker, aber was ich auch interessant fand, wirklich wie oft du auf dieses Auto angesprochen worden bist und wie oft die Leute dich so positiv angesprochen haben und dir den Daumen nach oben gezeigt haben oder gesagt haben, oh, have fun und what a great car und so weiter. Also so extrem positiv Menschen beglückwünschen für etwas, was sie haben.
Ohne Neid,
sondern eher so eine Freude. Genau, das war auch nochmal ein wesentlicher Punkt, der mir aufgefallen ist. Ich meine, die wussten oftmals nicht, dass wir das einfach nur gemietet haben. Die haben gedacht, uns gehört das Auto. Aber dass man da so beglückwünscht wird für etwas ohne Neid. Das finde ich, ist jetzt ein super Ende, weil ich glaube, da kann jeder sich was mitnehmen davon. Wir genießen noch unsere 2 letzten Tage hier. Wir gehen heute mal noch entspannt ein bisschen schwimmen an den See. Und ansonsten, wir hören uns, lieber Stilgenusshörer, liebe Stilgenusshörerin, in 2 Wochen wieder. Gehen jetzt wieder in unser 2-Wochen-Rhythmus rein. Und wir wünschen dir bis dahin eine ganz tolle Zeit und natürlich wie immer viele Stil- und genussvolle Momente.
Bye, bye.
Warst du schon bei uns auf dem Online-Magazin? www.stilgenuss.com. Hier findest du eine Menge Wissenswertes, Inspirierendes und Amüsantes aus den Bereichen Drinks and Dining, Mind and Body, Home and Living und noch so viel mehr. Und natürlich auch aus dem Bereich Stil. Und übrigens, es lohnt sich auch, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. Stilgenuss_official.